Hallo und herzlich willkommen zur Januarsendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns letzten Monat mit dem Thema widerständiges Wohnen beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen, wie sich unsere Städte verändern, immer mehr Orte des Austauschs verschwinden, Menschen wegziehen, weil die Mieten steigen und die Vereinzelung daher zunimmt. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie wir uns dagegen wehren können, wie wir widerständig wohnen können. In vielen Städten gibt es seit einigen Jahren sehr laute, bunte und aktive Recht auf Stadtgruppen, Zwangsräumung verhindern Bündnisse, Mieterinnenvereinigungen und Hausbesetzungen. Doch wie sieht es eigentlich in Dresden aus? Gibt es in Dresden Entmietungen, Verdrängung und Widerstand dagegen? Um das zu erfahren, sprechen wir erstmal über die Vonovia. Da die Mietsituation und die Immobilieneigentumsverhältnisse in Dresden von dieser Aktiengesellschaft dominiert werden. Außerdem sprechen wir auch mit einem Menschen, der von seiner erfolgreichen Klage gegen eine Vonovia-Mieterhöhung berichtet. Und ein ganz großer Teil der Sendung wird auch ein Interview mit einem Menschen von der sich gründenden Recht auf Stadtgruppe Löbtau sein. Viel Spaß beim Zuhören.
En la boca del lobo, Esto dice así. Esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria. Reprodúcete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia.
Guarda tus modales, aprende a coserte. La cena preparada, sé una excelente mujer.
Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed.
Y sé educada, hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto.
Siempre empeñada, en que tienes algo que decir. Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo.
Quítate esos pelos que no sé lo que pareces. Desde luego una mujer, no parece un mequetrefe.
Te mereces que te lo diga un macho men. Si quieres mis respetos, deja esa gilipolleces.
Y no te quiero gorda, recuérdalo. Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca.
Trastorno alimenticio, llamada de atención. Controlen a sus hijas que se meten en la boca.
Esa forma de vestir saca lo peor de mí. Soy un pecador y no me puedo resistir.
Que quiero que te pongas eso solo para mí. Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir.
Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa.
De guasa, es que encima vengas a por mí. Solo me hace reír ese puñado de amenazas.
La vida ha sido así desde que el mundo es mundo. Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj.
Escúchame, no cambiaremos ni un segundo. Porque tocamos cima gracias a tu explotación.
Valiente caballero, gentil y protector. Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas.
De cara a la calle saca siempre lo mejor. De puertas para adentro, deja claro quién manda.
La calle para ti, ahora empieza a cumplir. Marca tu territorio, muestra tu porvenir.
Abre bien las piernas cuando estés sentado.
Ninguna mujer se siente cómoda en tu espacio.
A lo que llamas natural, se llama patriarcado.
Sistema estructural que te otorga ser el amo.
Si te quieren medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria.
Hablando de moral, no es instinto natural. Los educan para violar, luego no hables de mi honra.
Que el largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda.
No hace falta que me esconda.
Escrito a lo largo de la historia. El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria. Va de sentimental o más bien de semental. Encima te dirán que tienes buena oratoria.
Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión no es principal. No somos un anuncio ni un objeto sexual.
Guarda tu piropo para aquel que le interese. No permito más abuso, le pese a quien le pese.
Fuego al machismo.
So, hallo zurück im Studio. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wer da was eigentlich diese Vonovia ist, die so viel
Stress hier verursacht. Und zwar ist es tatsächlich eines der größten deutschen Wohnungsunternehmen, und zwar genau zu sein, das größte Wohnungsunternehmen auf dem deutschen Markt, was eben nicht so private beziehungsweise so kommunale oder zum Beispiel wohnungsgenossenschaftliche Wohnungen besitzt. Und tatsächlich ist es gar nicht so ein kleines Unternehmen, sondern 2018 hatten die so einen Börsenwert von 24 Milliarden US-Dollar. Also ich glaube, es klingt schon mal viel. Wir haben mal nachgeguckt, Netflix hat im Vergleich 152 Milliarden und das ist ja doch ein global agierender Konzern. Und die haben sozusagen eigentlich, wie sagt man denn, ein Sechstel, ne, davon. Also es ist auf jeden Fall ein riesiges Unternehmen, das können wir schon mal festhalten. Und was ist so denn ihr Konzept oder warum sind die eigentlich so groß geworden? Also was die machen ist, die kaufen Wohnungen, dann modernisieren die. Das heißt natürlich, der Wert der Wohnung steigt, damit auch die Mieten, damit auch der Gewinn. Das ist sozusagen das Ganze jetzt mal sehr reduziert zum einfach nachvollziehen. Und wodurch machen die dann aber am Ende wirklich Geld? Also das Ding ist, was so eine Kritik ist, vor allem bei der Vonovia mit dieser ganzen Modernisierungsgeschichte ist, dass die das natürlich versuchen, auf die Mieten umzulegen. Das heißt, normalerweise, wenn wir überlegen, okay, es wird halt was modernisiert, dann wird es umgelegt und dann müsst ihr eigentlich die Miete, irgendwann ist das ja abbezahlt, ne? Also wie, und dann müsste die Miete ja wieder normal sein, aber das passiert ja nie, sondern es steigt halt immer weiter und weiter. Das heißt, das ist schon mal auf jeden Fall ein Problem. Was die Vonovia oft versucht mit dieser Modernisierungsumlage, ist eigentlich gar nicht richtig rechtens, sondern das, was sie als Modernisierung verkauft, ist eigentlich oft eine Instandhaltung. Das heißt, es wird vielleicht zum Beispiel einfach jahrelang überhaupt nichts an einem Haus gemacht, sowas wie eine Wartung zum Beispiel von einer Heizungsanlage. Und dann natürlich früher oder später geht die vielleicht irgendwann mal kaputt. Dann wird die Heizungsanlage ausgetauscht und dann verkauft die Vonovia das eben als eine Modernisierung und schwuppdiwupp hat damit dann die Miete erhöht. Und es gab in letzter Zeit ziemlich viel Protest gegen diese Praktiken der Vonovia. Und jetzt haben die sowas verkündet wie, oh na ja, dann stellen wir eben diese Luxusmodernisierung ein. Und aber ihr wisst schon, dass das natürlich schlecht für die Umwelt ist. Das heißt, jetzt sind auch noch diese Bürgerinnen, die sich dafür engagieren, dass sie irgendwie eine faire Miete bekommen, daran schuld, dass die Umwelt nicht mehr geschützt wird, weil die Häuser nicht ordentlich gedämmt sind. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ein anderer spannender Aspekt, der quasi Vonovia betrifft oder was irgendwie in einer der Aktionäre erzählt hat, ist, dass die halt sind so eine Riesenfirma, dass die ganz viele Tochterunternehmen haben. Und das heißt, dass die, wenn die eben gerade so eine Modernisierungsaufgaben machen oder so, sich das mittlerweile selber in Rechnung stellen. Das heißt, die engagieren halt eine Firma, die eigentlich auch zum selben Unternehmen gehört. Die reparieren dann irgendwas oder eben auch nie. Aber auf jeden Fall wird eine Rechnung gestellt, die auch meistens dann viel zu hoch ist, zu dem, wenn sie eigentlich vielleicht auf dem öffentlichen Markt diese Reparaturleistung einfordern würden. Das heißt, also da ist sozusagen innerhalb dieser Firma sind völlig intransparente Abläufe, die dort passieren. Und natürlich werden mit Absicht hohe Rechnungen gestellt, um da wieder den Gewinn zu maximieren. Und da sieht natürlich niemand mehr durch und vor allem ist es intransparent natürlich für die Mieterin. Genau, also das sind jetzt nur so kleine Aspekte, die so ein bisschen verdeutlichen, wie quasi so ein Konzern einfach oder also so eine große Wohnungsgesellschaft einfach profitorientiert arbeitet und damit natürlich ihre Mieterinnen einfach in Armut stürzt, ne, wenn wir sehen, wie Mieten momentan steigen. Vielleicht noch als spannender Punkt, für die Vonovia scheint der deutsche Markt so ein bisschen ausgereizt zu sein und perspektivisch planen sie auf jeden Fall in andere europäische Länder zu expandieren. Wie sieht das jetzt in Dresden aus? Wir haben ja knapp 500.000 Einwohnerinnen hier und darauf haben wir so knapp 300.000 Wohnungen. Und vielleicht, um es kurz zu fassen, nach der Wende 1990 gab es einen Wohnungsstand, also einen kommunalen Wohnungsstand von 168.000 Wohnungen und jetzt sind es noch 600. Genau, also tatsächlich liegt der kommunale Wohnungsbestand bei 0,2%, lag er 2016, keine Ahnung, wie es jetzt genau ist, aber es sind rund eben diese 600 Wohnungen. Und der größte Vermieter, der sozusagen jetzt nicht Wohnungsgenossenschaften oder Privatbesitz sind, ist eben die Vonovia. Die sie haben mit 12,7% Wohnungsbestand hier in Dresden. Und genau, wir sind sozusagen so eine Vonovia-Stadt. Also eine der Städte in Deutschland, die am meisten Vonovia-Wohnungen haben. Welche Probleme gehen damit einher oder welche Probleme sind prinzipiell in Dresden auf dem Wohnungsmarkt? Ist einmal, dass wir quasi, also erstmal gibt es mehr Einwohnerinnen und die Mietpreise steigen. Allerdings gibt es ja, wie gesagt, kaum kommunalen Wohnungsbestand und aber eigentlich einen hohen Bedarf nach auch preiswerten Wohnraum, der halt einfach überhaupt nicht gewährleistet mehr ist. Wenn ich eben keinen kommunalen Wohnungsbestand habe, habe ich ja zum Beispiel keine Sozialwohnung oder kaum und müsste das eben an private Anbieter abgeben, diese Aufgabe, sozialen Wohnungsbau zu betreiben, was auf jeden Fall aber Probleme mit sich birgt. Dann ist es so, dass diese Wohnungen, die eben an Vonovia verkauft wurden, haben noch bis 2036, gibt sozusagen so ein Belegsrecht, was die Stadt sich da in diesem Vertrag mit erwirkt hat, als die quasi das verkauft haben. Das heißt, es ist auch endlich, ne? Danach kann die Vonovia auch machen, was sie wollen. Und tatsächlich ist es in Dresden auch so, dass es überhaupt kaum also noch Grundstücke gibt, um überhaupt sinnvoll Wohnungen zu bauen. Das einzig Sinnvolle, was die Stadt in letzter Zeit versucht hat, das war, als sie 2017 die Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden geschaffen hat. Die sollten sozusagen sozialen Wohnraum sichern und hatten die Aufgabe, also die haben einmal die kommunalen Wohnungen von der Stesat und Grundstück übernommen und haben jetzt sozusagen bis 2021 die Aufgabe, 800 Wohnungen zu bauen. Und auch einen Rückkauf von Wohnungen zu machen. Allerdings ist da bisher noch nicht allzu viel passiert. Genau, aber nochmal zurück zur Vonovia, genau. Ich habe ja schon gerade gesagt, da passieren sehr unschöne Dinge. Also die Praktiken, die Vonovia so hat, ne, so falsche Einstufungen in Ausstattungsklassen oder sie schöpft auf jeden Fall immer gut den möglichen gesetzlichen Rahmen ab, um die Mieten zu erhöhen. Und eben ne, so eine Umlage von Modernisierungsmaßnahmen, die keine sind. Also da gibt's ganz viele Sachen. Wir haben heute jemand hier, der das live erfahren durfte und sich dem aber auch gestellt hat. Und ich würde jetzt mal dich zu Wort bitten, uns deine Geschichte zu erzählen.
Geschichte ist, ich wohne seit Jahr und Tag in einem Altbau unsaniert. Ist auch 100 Jahre lang nichts passiert da drin, also ganz leicht übertrieben, die 20 Jahre, die ich da wohne, die ist da nichts passiert. Und das ist sozusagen dann ein anderes Geschäftsmodell, weil sozusagen, wenn man da mit einigermaßen, nicht wahnsinnig preiswerten, aber auch nicht wahnsinnig teuren Mieten da unterwegs ist und einfach jahrelang kein Geld in das Haus reinsteckt, dann lohnt sich das Geschäft natürlich trotzdem, dann purzelt auch ordentlich Kohle raus. Und das haben die gemacht und das war das Mietverhältnis ging los, als es noch WOBA war, dann GAGFA, dann Vonovia und wir hatten eigentlich immer so, so ein bisschen Agreement, ihr lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe und so. Aber das wurde dann von deren Seite einseitig gekündigt, indem sie mit Mieterhöhungen angefangen haben und zwar gesagt haben, hey, für euch ist doch die unterste Klasse des Mietspiegels einschlägig. Und da ist noch Luft nach oben und haben halt angefangen, Mieterhöhungen zu verschicken. Erst so eine kleine Testballon sozusagen, zu sehen, wie die Leute reagieren und dann eine etwas unverschämtere. Und da hatten wir keine Lust mitzuspielen und haben uns verklagen lassen von der Vonovia auf Mieterhöhung. Und das haben sie verloren. Und an der Stelle möchte ich auf jeden Fall eine Anmerkung machen zum Mietspiegel, der ja sozusagen, ne, das klingt immer so wie, als ob es ein Instrument wäre, irgendwie Mieten vergleichbar und erträglich zu halten und sozusagen Spekulation und sonst was zu verhindern, aber eigentlich müsste das Ding Mieterhöhungsspiegel heißen, weil da gehen nur die Vertragsabschlüsse der letzten 4 Jahre, Neuvermietungen und veränderte Mieten rein. Sprich, man bildet da eigentlich bloß das Marktsegment ab, wo Bewegung im Regelfall nach oben drin ist. Und daran sollen sich bitte schön alle orientieren. Also es ist ein ziemlich Gaga von der Idee her.
Okay, super. Aber herzlichen Glückwunsch, dass dein Kampf gegen die Vonovia erfolgreich ist. Das motiviert vielleicht auch andere Menschen, da dagegen vorzugehen. Habt ihr das eigentlich gemeinsam im ganzen Haus gemacht oder wie ist das abgelaufen?
Ja, also das war sozusagen wir haben da einen ganz guten Kontakt zueinander, haben auch eine Liste und treffen uns auch, wenn irgendwie was Konkretes ansteht, dann reden wir miteinander. Und das ist auch zum Glück nicht aufs Haus beschränkt, sondern durchaus auch gibt's Connections in die Nachbarhäuser und so. Und dann weiß man ungefähr, was da passiert. Und weiß man nicht, ist es Taktik, ist es von Seiten der Vonovia oder nicht. Oft ist das asynchron, also es stehen nicht immer alle vor derselben Situation, sondern ist natürlich auch so, bei den einen ist übrigens auch ein okayes Mittel. Was heißt, ist kein Mittel? Nee, bei den einen kommt halt die Post nicht an erstmal und dann kommt irgendwann ein Einschreiben, dann muss er ankommen und so. Und je nachdem, was man für Taktiken anwendet, um diese Mieterhöhung rauszuzögern, läuft das dann natürlich alles asynchron. Und wir waren sozusagen die Ersten im Haus, die vor Gericht gezerrt worden sind in der Sache. Und ist dann natürlich auch schön, wenn man wenn man weiß, wenn die Leute im Treppenhaus sagen, ey, cool, dass ihr das ausfechtet und ihr braucht nicht auf Kosten sitzen bleiben, allein so, wir beteiligen uns daran. Und wenn es da irgendwie Strukturen gibt, wo man sagen kann, okay, kann man dem ein bisschen entspannter entgegensehen. Und zu dem Gerichtsverfahren allgemein möchte ich sagen, das ist sozusagen eigentlich weniger spannend. Also ich habe sowas noch nie gehabt. Ich war noch nie irgendwie Beteiligter von irgendeinem Gerichtsverfahren. Und habe da auch keinen gesteigerten Wert drauf gelegt, aber ich muss sagen, war schmerzärmer, als ich mir das vorgestellt habe. Also es gibt da gerade beim Amtsgericht, das ist relativ low-level. Ich meine, das ist nicht die Bühne, auf der man üblicherweise agiert, und das war schon ein bisschen ungewohnt, aber das ist noch alles in der ersten Instanz. Da kann man sich sogar selber verteidigen, wenn man sich das zutraut, irgendwie einen Sachverhalt darzustellen und so weiter. Also das ist nicht weiter wild. Die Kosten sind auch nicht so gigantisch, werden dann natürlich im Regelfall auch von der Vonovia übernommen hinterher, weil den größten Teil, also der Anwalt, der uns dann in der zweiten Instanz beraten hat, also die wollten es wirklich wissen, die haben es sportlich genommen und haben immer wieder gesagt, okay, mit dem Urteil sind wir nicht zufrieden, da muss noch mal und so, haben sich da aber blutige Nasen geholt und im Endeffekt auch unseren Anwalt bezahlt, so fein, so gut. Aber jedenfalls ist das Modell dahinter auch, dass die Vonovia eigentlich den größten Teil der Klagen oder der Auseinandersetzung vor Gericht mit Mieterinnen verliert, aber trotzdem immer auch wieder rechtsfehlerhafte Mieterhöhungsverlangen rausschickt, weil sich die allermeisten eben nicht getrauen, sich da zu balgen auf irgendeine Weise. Und das heißt, wenn da sich, was weiß ich, 10 oder 20% lohnen wären, dann lohnt es sich sozusagen trotzdem bei den anderen einfach die Kohle einzusammeln. Und die meisten Leute spielen dummerweise mit.
Ja, das stimmt. Vom Vorgehen nochmal, also ihr habt sozusagen einfach die Mieterhöhung abgelehnt, habt gesagt, zahlen wir nicht, habt ihr das irgendwie schriftlich gemacht oder ihr habt das einfach ignoriert oder also was ist da ein sinnvolles Vorgehen?
Wir haben uns schon geäußert, warum wir das nie für gerechtfertigt halten und so, und da kam nichts wahnsinnig Qualifiziertes außer so sinngemäß aber doch zurück und
aber doch, okay.
Also und dann die Schriftsätze, das ist Realsatire, was die so bieten und
okay.
Und das ist ja auch ziemlich bizarr, dass du dann nie wirklich ein kalkulierbares Gegenüber hast, sondern dann schreiben die halt irgendwie borniert, spuckt der Computer auf deren Seite irgendwie, die schreiben in einem bestimmten Rhythmus aus. Und es ist auch nie der Regelfall, dass dann reagiert wird, wenn man darauf geantwortet hat oder so, dann liegt das vielleicht erstmal irgendwo eine Weile. Und das führte dann zu so bizarren Geschichten, wie dass ich bei der Telefonhotline da angerufen habe und gesagt habe, hey, ich habe da wieder so ein garstiges Schreiben im Kasten, das sieht mir nicht so aus, als ob sie meine Antwort auf ihr letztes Schreiben gelesen hätten und so. Und da fing er an, ja, das ist die ganz normale anderthalbjährliche Mieterhöhung, das kann der Vermieter machen und das macht der Vermieter. Und da muss man wirklich sagen, das macht er, weil das macht ein Computer, der diese Mieterhöhungsschreiben wirklich exakt am frühestmöglichen Termin, exakt bis zur Kappungsgrenze rausrotzt. Also das ist sozusagen eine Automatik. Und wenn man da nicht rauskommt, dann kann man sich genau ausrechnen, wo ist meine Miete in 5 Jahren. Und das ist nicht schön.
Okay, aber spannend zu wissen, dass das am Ende gerade noch nicht mal die Sachbearbeiterin, sondern der Computer entscheidet. Ne? Aber
erstmal ja.
Ja, okay. Aber cool. Also prinzipiell quasi Widerspruch einlegen gegenüber der Vonovia, dann einfach nicht bezahlen, also sondern die normale Miete weiterzahlen und dann warten, bis die einverklagen. Und es ist sozusagen, war das Problem ja bei euch wahrscheinlich auch, dass es so ein bisschen so einen Präzedenzfall gibt dann, auch die Entscheidung zu sagen, dass ihr jetzt eben in der falschen Klasse da eingestuft seid.
Genau, also kann man das so sagen? Wir haben unsaniert mit nicht zeitgemäßen Bad, wie sozusagen, wie es so schön heißt im Mietspiegel, und ohne Sammelheizung, also mit Ofenheizung gewohnt, und haben halt sozusagen den ausklamüsert, was diese Kategorie, was da alles reinfällt und was nicht, und was, dass wir nach unserer Meinung da nicht reinfallen. Nur ist allerdings schon, ist das sozusagen schon wieder halb veraltet, weil der neue Mietspiegel raus ist, der ab diesem Jahre gilt, und da steht dann eindeutig drin, dass solche Buden da nicht reinfallen. Also die sind halt auch statistisch inzwischen nicht mehr relevant. Das meiste ist durchsaniert und du kannst gar nicht mehr sinnvoll irgendwie einen Vergleichsmaßstab generieren aus den paar Wohnungen, die es da noch gibt in dem Sektor so.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank soweit erstmal von dir, und wir möchten an dieser Stelle alle ermutigen, ihre Mieterhöhung zu überprüfen und gegebenenfalls da auch juristisch gegen vorzugehen. Und bevor wir jetzt uns weiter dem Thema widmen, hören wir ein bisschen Musik.
Hallo und willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir reden heute über widerständisches Wohnen in der schönen Vonovia-Stadt Dresden und haben zu diesem Thema hier Menschen von der Recht auf Stadtgruppe Löbtau. Hallo.
Hallo.
Möchtest du uns gleich mal zu Anfang die Gruppe ein bisschen vorstellen?
Mhm. Sehr gern und vielen Dank, dass wir hier sein können, oder ich halt als Vertreter der Recht auf Stadtgruppe Löbtau. Wir existieren jetzt schon seit anderthalb Jahren circa, weil wir mitbekommen haben, dass es immer kleine Aktionen im Stadtraum schon gab und gibt, und dass es halt wichtig ist, dass eine vielleicht auch irgendwie nach außen zu transportieren und sich in der Gruppe auch darüber abzustimmen, was sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist und was gegebenenfalls Ziele gemeinschaftlich sein können. und Informationen einfach zusammenzutragen und auf der Basis dann halt Aktionen im Stadtraum dann halt eben mit umzusetzen.
Und gab es einen konkreten Anlass, dass ihr euch zusammengefunden habt und gesagt habt, wir machen das jetzt in einer größeren Gruppe und nicht als kleine Gruppen oder Einzelpersonen?
Also ein größerer Anlass war sicherlich letztes Jahr die Ankündigung, dass die Kesselsdorfer Straße umgebaut wird. Kesselsdorfer Straße ist schon eine zentrale Straße in Löbtau, auch Stadtteilzentrum, wo sich sehr viele Menschen damit treffen. Und die Diskussion im Endeffekt nur immer um die Anzahl der Spuren oder wie viele Autos wo jetzt langfahren können. Und für uns aber die Stadtraumgestaltung mehr ist, als jetzt kann das Auto jetzt in einer Minute schneller oder kürzer da jetzt mit durchfahren, sondern was sind die Bedürfnisse der Anwohnerin und wie sollte dann halt eben Stadtraum aussehen, um sich einfach gegenseitig zu begegnen, zu kommunizieren und den öffentlichen Raum auch unkommerziell zu gestalten und nutzbar zu machen.
Ja, cool. Und ihr habt also diese Gruppe gegründet, um dieses konkrete Thema anzufassen und was sind dann so Aktionen gewesen, die daraus entstanden sind oder was habt ihr gemeinsam mit den AnwohnerInnen gemacht?
Im Endeffekt haben wir erstmal darüber informiert, dass das zur Abstimmung steht, dass es da Pläne gibt, haben dann verschiedene andere AkteurInnen in der Stadt mit angeschrieben, dann zusammen erreicht, dass überhaupt erstmal eine öffentliche Infoveranstaltung dafür stattfindet, was jetzt grundsätzlich jetzt nicht unser Ziel ist, dass nur Informationen irgendwo bereitgestellt werden, sondern darüber hinaus auch Mitspracherechte bestehen und den gesamten Prozess im Endeffekt mit begleitet und immer aus einer Stadtraum für alle Perspektive versucht dann damit mit zu agieren.
Und es gab da so ein größeres Zusammenkommen. Magst du da kurz was zu sagen? Wie viele Menschen waren da? Was habt ihr gemacht? Was ist dabei als Resultat rausgekommen?
Also wir haben einen Aktionstag geplant oder wir haben durchgeführt letztes Jahr. Stadtraum für alle erlebbar machen. Das heißt, wir haben uns Bürgersteig genommen, da Sofas hingestellt, über die Planungen diskutiert, Wünsche der Anwohnerinnen mit aufgenommen, mit diskutiert, die Straße gesperrt symbolisch und da Stadtraum für alle und jetzt nicht nur die reine Fahrzahl mitgefordert. Waren circa so 200 Leute über den Tag über mit da, was uns sehr überrascht hat und uns auch sehr erfreut hat, damit so eine hohe Resonanz mit zu erzielen. Und bei der Straßensperrung waren also circa noch 70 Leute, was für Löbtau schon eine ganz gute Zahl ist.
Ja, also es sind offensichtlich viele Menschen ein Interesse an dem Thema und möchten gerne die Verhältnisse in ihrem Quartier, in ihrem Viertel mitgestalten. Und jetzt gibt's da ja von dieser Stadt das Modell oder die Idee eines kooperativen Bebauungsmodells, habe ich das gerade richtig in Erinnerung? Ja.
Heißt kooperatives Baulandmodell.
Okay, danke.
Und ist im Endeffekt erstmal jetzt ein Vorschlag, der von der Stadtverwaltung gearbeitet wurde, was eigentlich ganz gut wieder aufzeigt, warum es notwendig ist, eine Gruppe mit zu haben, mit der man sich austauschen kann, weil natürlich in der Gegenöffentlichkeit oder halt überhaupt eine Öffentlichkeit für das Thema aus einer anderen Perspektive als vielleicht nur der Eigentümerin mit aufzubauen und diese Position dann halt eben auch erlebbar zu gestalten. Also heißt kooperatives Baulandmodell, da geht's halt um, wie sollen neue Bauvorhaben in Dresden gestaltet werden.
Und die Idee dahinter ist dann, dass auf einem großen Treffen ganz viele InvestorInnen mit dabei sitzen und mitbestimmen dürfen oder?
Unser Eindruck ist das manchmal, dass halt eben diese öffentlichen Diskussionen oder die Diskussionen finden oftmals nicht öffentlich statt. Das heißt, da werden dann halt ausgewählte Akteurinnen mit eingeladen, die aus unserer Wahrnehmung heraus eher die Interessen der Eigentümerin mit erstmal entsprechen. Ist klar, weil es halt eben vielleicht weniger Stimmen, vernetzte Stimmen gibt, die eine andere Perspektive mit einnehmen. Und deswegen haben wir auch da halt eben eine Stellungnahme mitgeschrieben, und unsere eigenen Forderungen, wie wir uns Stadtraumgestaltung mit vorstellen, mit erarbeitet.
Okay. Willst du noch mal kurz darauf eingehen, wie ihr euch so Stadtraumgestaltung vorstellt? Also am Beispiel Löbtau oder was für dich so wichtig ist in einem Stadtteil?
Ja, es sind halt eben sehr, sehr viele Aspekte, die eine Rolle spielen und sind auch viele Themen, die einfach blöd laufen, ja, zu diese zunehmende Kommerzialisierung des städtischen Raums, wo Mensch halt irgendwie, wenn er bei einer Veranstaltung mit teilnehmen muss, die eigentlich irgendwo auf dem Markt mit stattfindet, halt Eintritt bezahlen muss und damit eigentlich ausgeschlossen wird an der kulturellen Teilhabe. Sowas gilt es halt zu kritisieren und andere Modelle damit zu entwickeln. Und an für sich ist für uns klar, dass halt eben die Mieterinnen die Entscheidung über ihren Wohnraum mitführen sollten. Und das dann halt eben auch bei einem kooperativen Baulandmodell mit berücksichtigt werden sollte.
Cool. Wir würden jetzt vielleicht erstmal kurz ein Lied spielen und uns danach weiter darüber unterhalten, wie Mensch denn in seinem Stadtviertel aktiv werden kann oder wie er Kontakt zu euch findet. Also erstmal Musik.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
So, Willkommen zurück. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich schon angeschaltet bin. Willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Und wir führen jetzt unser Interview mit einem Menschen von der Recht auf Stadtgruppe Löbtau weiter. Und wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, was ich denn als Person tun kann, wenn ich mit der Wohnsituation in meinem Stadtteil nicht zufrieden bin oder sie mitbestimmen möchte oder generell etwas Politisches in meinem Stadtteil tun möchte. Ja, habt ihr da Anlaufpunkte?
Also wir haben verschiedene Anlaufpunkte und wollen die auch weiter ausbauen. Was wir vor uns schon früher in der Sendung, das Thema war zur Klage, das ist immer individuell irgendwo ein Weg. Wichtig ist aus unserer Perspektive, das halt eben im Kollektiv mitzumachen, um dann halt sich gegenseitig dann auch selber zu schützen, falls so eine Prozesse zu groß werden etc. Aber gibt halt sehr viel niederschwellige Sachen, die man machen kann. Also was wir zum Beispiel regelmäßig durchführen, ist Wohnungsbesichtigung zu gehen. Das heißt, wenn jetzt ein Neubauvorhaben irgendwo fertiggestellt wird und das uns so an Ansprüchen an die Gestaltung des öffentlichen Raums jetzt vielleicht nie geliegt, also jetzt vielleicht nie von der Ästhetik her gesehen, sondern von dem, was es halt eben für Auswirkungen auf das Umfeld hat, dann fühlen wir uns da immer eingeladen von den Vermietungsbannern, gehen dahin, stellen dann halt eben Fragen, sind interessiert am sozialen Umfeld und kriegen dann natürlich zum einen halt viele Informationen und können irgendwo nerven und zeigen, es gibt Menschen, die sich halt eben dem widersetzen, sodass es dann halt schon nochmal eine andere Wahrnehmung dann dessen ist.
Also viele kritische Nachfragen bei letztendlich der Vermietung stellen, ob das denn sinnvoll ist, was Sie da gerade erzählen, oder?
Genau, also wenn man jetzt dort bei der Besichtigung ist, kann ein Mensch halt fragen, wie sieht denn das aus, was hat denn das jetzt meine Miete für Auswirkungen auf das Nachbarhaus? Das ist zum Beispiel in der Wilsdruffer Vorstadt ganz interessant, wo halt eben viele Menschen noch in 60er Jahre Häuser wohnen, da wenig Neubauten hingekommen sind und jetzt massive viele Neubauten mit hohen Mieten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Mieterhöhungsspiegel, wie es vorhin schön gesagt wurde. Und da halt einfach in der zu fragen, wenn andere mit dabei sind, was hat das für Auswirkungen? Was war vorher hier? Was hat man fürs Nachbarschaft eigentlich getan? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, da einfach zu fragen.
Und wie ist da bisher die Erfahrung damit? Also wie wird da reagiert von Seiten der Vermietung her? Ist das dann eher Schweigen und verwirrt schauen, oder?
Ja, meistens sind es ja Maklerinnen, die dann halt eben erstmal ein bisschen überfordert sind und der Zeitpunkt des Rauswurfes unterschiedlich ist.
Ja? Okay. Also das klingt auf alle Fälle nach einer lustigen Geschichte, die wir jetzt mal hier allen empfehlen, die das gerne machen möchten. Mhm. jetzt von der Überlegung her, gibt es auch irgendwie einen direkten Weg, sich in die Bebauungspläne oder in die Stadt, bei der Stadt einzubringen? Oder macht es dann eher Sinn zu sagen, okay, ich such mir irgendwo was anderes.
Also was vor uns halt war, wenn halt eben eine neue Überlegung zur Gestaltung mit sind, dass wir dann halt eben Stellungnahmen mitmachen. Man kann immer ins Rathaus auch gehen, danach fragen, Mails schreiben, zu Vermieterinnen gehen, wenn die Büros hier in Dresden haben, da einfach im Büro auftauchen und fragen, was denn jetzt passiert. Mhm. Und das, also einfach im öffentlichen Raum zu agieren und das dann halt eben menschlicher zu gestalten, das hat schon teilweise, kann schon Wirkungen haben, wenn es mehr Menschen vielleicht auch hier in Dresden mitmachen. Und da sind die Erfahrungen aus anderen Städten einfach sehr positiv, mit dem vor Ort einfach auftauchen.
Ne? Ja. Und die Konzeptzeichnung oder die Pläne für einen Stadtteil, liegen die dann im Endeffekt im Rathaus aus? Oder wie komme ich da ran? Oder wo findet man sowas?
Da gibt's halt verschiedene komplizierte Verfahren. Meistens ist es eigentlich klar, wie sowas aussieht. 0% sozialer Wohnungsbau, gleiche Grundrisse in den Häusern, da braucht man eigentlich gar nicht so im Detail manchmal schauen, weil es nicht überraschenderweise überall fast ähnlich aussieht. Mhm. Und weil es halt strukturelle Probleme sind, die hier im Dresdner Immobilienmarkt da eine Rolle spielen und die dann halt eben angegangen werden müssen.
Okay. Jetzt hatte ich vorhin so ein bisschen auf eurer Website rumgescrollt und da ist mir ins Auge gefallen, dass ihr von dem Vorkaufsrecht der Stadt sprecht und dass die Stadt dieses möglichst oft nutzen sollte. Magst du da was dazu sagen, wie ihr euch das, oder was die Idee dahinter ist?
Also für uns ist eigentlich klar, dass die Stadt, wir hatten es ja vor uns mit diesen 600 Wohnungen auch, dass die Stadt nur 600 Wohnungen mit besitzt und damit alle anderen Wohnungen halt nicht erstmal im öffentlichen Eigentum sind. Und für uns ist das halt eben eine Variante der Überführung zu den Mieterinnen. Das heißt, die Stadt kauft einfach die Wohnungen oder die Häuser auf, wenn es verkauft werden soll. Und dann schreibt sie das halt entsprechend aus, aber nicht nach dem Höchstpreisprinzip, sondern nach einem Konzept und übergibt das dann Bauherrengemeinschaften, Mietshaussyndikaten, die dann halt eben die Interessen der Mieterin mitvertreten.
Also im Endeffekt versuchen, die Stadt dazu zu bringen, einem bei der Wohnungssuche zu helfen?
Oder? Ja, im Endeffekt ihren Auftrag einfach gerecht zu werden, dass sie halt eben die Menschen in der Stadt mit unterstützt, da wohnen zu bleiben, wo sie wohnen und ihr soziales Umfeld zu erhalten.
Okay. Gut. Was haben wir noch für Punkte? Ja, anstehende Termine. Gibt es denn irgendwas, wo ich hinkommen kann und euch Hallo sagen kann oder mit euch in Kontakt treten kann?
Also wir verstehen uns als in Gründung befindliche Gruppe, haben Lust auf neue Leute, die ihre Ideen mit einbringen, die Lust haben, Sachen auszuprobieren, und aber auch sich einfach in der Gemeinschaft solidarisch miteinander dann einfach wohlfühlen. Da gibt's diese Woche, Donnerstag, die Möglichkeit, zu unserem ersten Recht auf Stadt Stammtisch mitzukommen und zu überlegen, was wir für Aktionen in diesem Jahr machen können, um den Mietenwahnsinn zu stoppen oder vielleicht abzumildern, aber zu stoppen ist eigentlich schon unser Ziel. Deswegen diese Woche Donnerstag, 24. ab 16 Uhr im Platz da.
Okay.
Genau, das Platz da ist auf der Wernerstraße in Leptau.
Cool. Also bitte kommt alle dahin, wenn ihr Bock habt, bei sowas mitzumachen. Und ja, ich würde dir erst mal danken und nochmal die Nachfrage hinterher schieben, ob es noch irgendwas gibt, was du sagen möchtest, was dir besonders wichtig ist, was wir vergessen haben.
Ja, ich finde es super, dass ihr das Thema hier auch immer wieder mitbringt, weil das halt natürlich uns alle auch mit betrifft. Und danke, dass wir uns hier vertreten können.
Cool, danke. Und dann erstmal zurück zur Musik.
So, willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk mit dem Thema widerständig wohnen. Jetzt gehen wir nochmal auf den Punkt ein, wie Recht auf Stadt und das neue Polizeigesetz miteinander verbunden sind, da es ja gerade ein sehr aktuelles Thema ist und sehr präsent ist. Ist dieser eine Aspekt, der die beiden Themen miteinander verbindet, die Möglichkeit, dass gefährliche Orte durch die Polizei bestimmt werden können und damit dann Menschen aus den Innenstädten verdrängt werden können. Genau, und gestern gab es eine öffentliche Anhörung und auf die wird jetzt nochmal eingegangen. Genau.
Ja, also gestern sind verschiedene Menschen auf einem Podium zusammengekommen, die aus so einer betroffenen Perspektive eingeschätzt haben, welche Auswirkungen das geplante sächsische Polizeigesetz auf ihre unterschiedlichen Arbeitsbereiche hat. Und das war eben zum einen die mobile Jugendarbeit. Simone Stüber war da und hat dargelegt, dass zum einen der Einfluss auf die mobile Jugendarbeit ist, dass einfach diese gefährlichen Orte, die dann eben auch videoüberwacht werden und wo die Beamten ohne irgendeinen speziellen Verdacht Menschen kontrollieren können und die Identitäten feststellen können, natürlich den Einfluss haben werden, dass junge Menschen sich nicht mehr in diesen Orten aufhalten und eventuell an Orte verdrängt werden, die dann auch nicht mehr so gut zugänglich ist für die Sozialarbeiterinnen. Zum anderen war noch der Punkt, dass der Berufsgeheimnisträgerinnenschutz erheblich eingeschränkt wird durch das neue Polizeigesetz. Und ja, da liegt natürlich total auf der Hand, was das für einen Einfluss hat. Also dass einfach mit dieser Ausweisung von Kontakt- und Begleitpersonen, die überwacht werden dürfen, der Schutz der Informationen der Jugendlichen nicht mehr sichergestellt werden kann und dass natürlich das Vertrauensverhältnis zwischen jungen Menschen und Sozialarbeiterinnen massiv einschränkt, wenn ja Menschen, die vielleicht auch sowieso schon eine Vorgeschichte haben der Stigmatisierung und von kriminellen Straftaten, wie auch immer, sich dann nicht sicher sein können, dass Sozialarbeiterinnen oder dann auch im Anschluss Psychologinnen die Informationen dann auch nicht weitergeben und nicht überwacht werden. Zum anderen waren Menschen von der RAA-Opferberatung da, die nochmal ganz klar dargelegt haben, dass diese ganze Thematik des Racial Profilings im Endeffekt gesetzlich festgelegt wird mit diesem geplanten Polizeigesetz. Also dass sozusagen das Durchführen von rassistischen Kontrollen damit nochmal ganz stark verstärkt wird, dass Beamte vor Ort festlegen können, wer eine sogenannte Gefährderin oder ein sogenannter Gefährder ist. Und wir das ja in der heutigen Polizeipraxis auch schon sehen, dass sich viel auf so ein sogenanntes Bauchgefühl verlassen wird, was natürlich höchst problematisch ist, weil wenn ich eine Personengruppe besonders oft kontrolliere, schöpfe ich aus dieser Personengruppe dann auch wiederum mehr Straftaten, was dann wiederum dazu führt, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Personengruppe mehr Straftäterinnen sind und so beißt sich die Katze in den Schwanz. Und gerade mit dieser Ausweisung von verdächtigen Personen, die anhaltslos kontrolliert werden dürfen, Identitäten festgestellt werden dürfen, elektronische Fußfesseln bekommen dürfen, Aufenthaltsverge und Kontaktverbote bekommen, ist dann einfach ganz klar, welche Menschengruppen diese Schikanen zuerst treffen werden, was natürlich auch einfach einen erheblichen psychologischen Effekt hat, zu dieser öffentlichen Schikane dann auch immer wieder als Täterin oder als Täter stigmatisiert zu werden und sich dann vielleicht im Endeffekt auch selber irgendwann zu fragen, bin ich eigentlich so ein schlimmer Mensch und warum? Und warum werde ich in diesem so progressiven demokratischen Land eigentlich immer wieder als Täterin hingestellt? Ein anderer sehr wichtiger Punkt bei der öffentlichen Anhörung gestern war auch nochmal die Perspektive von der Bettellobby, die nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass die Repression gegen arme Menschen, die Verdrängung von armen Menschen aus unseren Städten jetzt schon ein riesengroßes Problem ist und sie oft besonders verletzlich auch sind gegenüber Polizeiwillkür und Polizeigewalt, was dann nicht unbedingt besser wird, wenn die Eingriffsermächtigung der Polizei immer weiter herabgesetzt wird und aber andererseits auch die Möglichkeit, Daten zu sammeln, immer höher wird. Sie hat insbesondere darüber gesprochen, dass es halt jetzt schon sehr große Datenbanken gibt, wo Menschen erfasst werden, die oft ihren Wohnort wechseln oder generell ja oft sich an verschiedenen Orten in der Stadt aufhalten, was dann auch insbesondere Sinti- und Roma-Familien krass stigmatisiert und dazu führt, dass sie in diesen Datenbanken auftauchen. Genau, und aber ja generell auch Wohnungslose und Bettlerinnen generell. Und ja, was wir einfach ganz spannend finden, ist, dass diese Kriminalisierung nach diesem neuen Gesetz einfach so eine fehlende Sozialpolitik oder nicht funktionierende Sozialpolitik in diesen ganzen Bereich der Strafverfolgung legt. Und das lehnen wir total ab. Also wir lehnen es total ab, dass es so eine Law-and-Order-Politik in unseren Städten gibt. Wir sind uns dessen bewusst, dass es soziale Probleme gibt und dass die irgendwie angegangen werden müssen. Aber das kann nicht durch polizeiliche Repression und Überwachung funktionieren. Also Überwachung und Sicherheit sind einfach unterschiedliche Themen. Und ja, wir werden unser Wohnumfeld und unsere Städte nicht sicherer machen dadurch, dass Menschen anhaltslos kontrolliert werden, stigmatisiert werden und kontinuierlich überwacht werden. Und ja, da sehen wir einfach eine ganz enge Verknüpfung zwischen Recht auf Stadtkämpfen, der Frage, wie können wir alle gut wohnen in Städten und nicht nur gut situierte, privilegierte weiße Menschen, sondern auch Menschen, die sich diese hohen, horrenden Mieten eben nicht leisten können. Oder vielleicht auch generell diese Mietverträge, die wir bekommen, gar nicht bekommen. Oder aus anderen Gründen sich irgendwie nicht so gerne im öffentlichen Raum aufhalten. Und wir finden es ganz wichtig, dass die auch mitgedacht werden. Und deswegen ist ein Protest gegen das Polizeigesetz unserer Meinung nach ganz, ganz stark verankert in dem Protest für lebenswerte Städte und gegen Verdrängung. Deswegen rufen wir euch alle auf, nächsten Samstag, den 26.01.2019, mit zur Demo gegen das geplante Polizeigesetz zu kommen. Die Demo wird 13 Uhr am Hauptbahnhof starten. Seid da, seid kreativ, bringt eure Wut und einfach ja irgendwie eure Gedanken mit auf die Straße und lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir keinen Bock haben, unsere Grundrechte in diesem Maße einschränken zu lassen, dass wir Lust haben auf solidarisches Miteinander und lebenswerte Städte. Also am 26.01. um 13 Uhr am Hauptbahnhof findet die Demo statt. Und alle weiteren Infos gegen die Kampagne Polizeigesetz findet ihr auf sachsensdemokratie.net und auf polizeigesetz-stoppen.de. Jetzt hören wir noch ein letztes Lied und dann sind wir auch schon wieder am Ende.
Thank you.
So, liebe Hörerinnen, wir sind am Ende unserer Januar-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Wir haben uns heute mit dem Thema widerständiges Wohnen in der Vonovia-Stadt, ach, so viele Alliterationen, nee, nicht ganz, weil Wohnen wird mit W geschrieben, egal, schönes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Falls ihr später eingeschaltet habt, könnt ihr die Sendung sehr gern nachhören auf and.notraces.net und auf freie-radios.dresden. Nee, Quatsch, freie-radios.de. Eieiei, die Woche ist war voll und lang und meine Konzentration lässt nach. Ich will euch noch zwei Termine mitgeben, einfach nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier heute mit der lokalen Recht auf Stadtgruppe gesprochen. Die haben ihren ersten Recht auf Stadt Stammtisch diesen Donnerstag, also am 24.01. um 16 Uhr im Platz da in Dresden auf der, was ist die Adresse?
Wernerstraße.
Auf der Wernerstraße, genau. Also kommt am 24. auf die Wernerstraße, wenn ihr mehr zum Thema Recht auf Stadt erfahren wollt und euch organisieren wollt. Ja, wir hoffen, ihr habt durch unsere Sendung wieder mal so ein paar lokale Anknüpfpunkte auch gefunden. Macht mit, mischt euch ein, organisiert euch, denn es ist an uns, für unsere Freiheit zu kämpfen. Aus diesem Grund nochmal ganz eindrücklich der Aufruf, kommt zur Demo gegen das geplante Polizeigesetz am 26.01.2019 um 13 Uhr am Hauptbahnhof. Genau, also es wäre schön, wenn wir alle 30.000 Hörerinnen dieser Sendung dort sehen und entsprechend viele Menschen auf der Straße sind. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und eine gute Woche. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam diese ganze Wohnungssituation und die Gestaltung unseres Lebens in den Städten beeinflussen werden und entsprechend ändern werden.